Ja, guten Morgen zusammen. Seid ihr auch schon im Weihnachtsmodus? Wenn nicht, dann wird es aber Zeit. Es sind keine 3 Wochen mehr bis Weihnachten. Wenn ihr früh dran seid mit euren Vorbereitungen, also mit der inneren Einstellung aufs Fest, dann orientiert ihr euch am besten an die Dominosteine im Aldi, also so kurz nach den Sommerferien. Wenn ihr die Dinge eher auf den letzten Drücker erledigt, so wie ich, dann fragt ihr euch wahrscheinlich noch an Heiligabend, wo ihr noch das letzte Geschenk herbekommt. Ich kann da nur Gutscheine empfehlen. Gutscheine sind echt genial. Einfach auf dem Computer zu gestalten, ausdrucken, fertig. Da braucht man auch nicht lange umtauschen. Sie sind schnell gemacht und der Kreativität und Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man könnte auch sagen, ein Geschenk auf den letzten Drucker. Aber jetzt mal ehrlich. Die Zeiten haben sich verändert. Corona-Krise, Umweltkrise, Friedenskrise, Energiekrise, Währungskrise. Ja, es scheint beinahe kein Ende zu geben. Kann man da noch fröhlich feiern? Kann man sich da noch auf Weihnachten freuen? Kann man da noch alle Lichterketten und was es auch immer an Beleuchtung gibt, rausholen und einschalten? Ja, richtig, die Dinger brauchen ja Strom. Und nicht nur 5 Minuten, nee, ganze 24 Stunden am Tag. Tag für Tag, 7 Tage die Woche. Und wenn ihr am ersten Advent anfangt, bis Silvester, das sind 35 Tage, mal 24 Stunden, mal, ich rechne mal 5 Lichterketten, einige haben wahrscheinlich mehr, mal 75 Watt, das sind dann 315 Kilowattstunden mal 45 Cent, also wenn ihr einen günstigen Tarif habt. Das macht dann 141 Euro für ein bisschen stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung, nur fürs Gefühl. Da sollte man doch mal irgendwann ans Nachdenken kommen, ob das mit dieser wunderschönen, romantischen, alten Tradition von Weihnachten noch zeitgemäß ist. Da muss ich doch wohl nicht mitmachen, oder? Ich finde, Weihnachten ist eine Zumutung. Eine Zumutung für den modernen Menschen und eine Zumutung auf der ganzen Linie. Und ich werde das heute nachweisen und an 2 Beispielen. Insofern ist meine Predigt auch einfach strukturiert. Teil 1, Teil 2, Schluss. Unter Zumutung versteht man im Allgemeinen eine Belastung, die durch eine gewisse Zumutbarkeit begrenzt wird. Fragezeichen? Ja. Also wird diese Grenze überschritten, spricht man umgangssprachlich von einer Zumutung, worunter man in jedem Fall ein zu viel des Guten versteht. Steigerungen sind dann Respektlosigkeit, Frechheit oder Dreistigkeit. Im ersten Teil werden wir uns also zunächst mit den Anfängen von Weihnachten beschäftigen, im alten Israel, und dann mit unserer heutigen Situation. Und in beiden Fällen wird klar, Weihnachten ist und bleibt eine Zumutung. Weihnachten im Anfang. Natürlich eignet sich da das Lukas-Evangelium sehr gut, um uns auf die richtige Spur zu bringen. Es begab sich aber zu der Zeit, heute mal nicht Lukas 2, heute nehmen wir mal Lukas 1, etwas davor. Die Ankündigung der Geburt Jesu Christi. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ja, da wird also, erstmal soweit, da wird also ein Engel nach Nazareth geschickt zu einer Maria. Da fragt man sich ja schon, ob es nicht in Jerusalem auch eine Maria gegeben hätte. Naja, jetzt sind wir halt in Nazareth. Das liegt etwa 130 Kilometer nördlich von Jerusalem in Galiläa. Damals ein kleines Nest mit ein paar hundert Einwohnern. Offensichtlich kam es darauf an, dass Maria die richtige Maria war. Der Engel spricht zu ihr: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr sei mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Natürlich fürchtete sich Maria. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn bei mir ein Wildfremder ins Haus käme, und das ist bei mir recht schwierig, weil ich immer abschließe, und mich so oder so ähnlich anspräche, wäre ich wohl auch ganz schön von der Rolle. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Wow. Schwanger, Sohn des Höchsten, regieren in Ewigkeit, Reich ohne Ende. Geht das nicht alles ein bisschen zu schnell? Maria scheint möglicherweise mit den Begriffen vertraut. Jedenfalls sieht sie das Ganze pragmatisch und fragt, wie das denn gehen soll, da sie von keinem Manne weiß. Und auch heute ist es noch so, wenn ein Mann und eine Frau Geschlechtsverkehr haben, dann kann die Frau schwanger werden, ohne wird es eher schwierig. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Klingt ja alles sehr plausibel. Was meint ihr? Jungfrauengeburt, kann man sowas heute noch glauben? Aber noch kritischer ist die Situation doch für Maria. Stellt euch das nur einmal vor. Da ist so ein 14-jähriger Teenager. Wer ist denn hier so in dem Alter, 13, 14, 15? Da ist also Maria, sie wächst in einem wohlbehüteten Elternhaus auf und ist bereits mit einem Mann verlobt. In der jüdischen Gesellschaft hieß das damals, sie war dem Mann versprochen. Die Eltern hatten das so arrangiert, dass ihre Kinder einmal heiraten sollten, und vorher lief da nichts. Also, was bedeutete eine Schwangerschaft für Maria? Denkt mal einen kurzen Moment darüber nach. Ihr Verlobter, also Josef dachte, Maria hat mich betrogen. Was soll er auch sonst denken? Die Eltern, sie waren sehr enttäuscht von ihren Kindern. Konnten sie nicht warten? Jetzt bringen sie diese Schande über unsere ganze Familie. Ihr lieben Mütter und Väter von hübschen Töchtern, stellt euch das mal für einen Moment in eurer Familie vor, eine unzeitige Schwangerschaft. Das wäre doch auch in unserer heutigen, aufgeklärten und liberalen Gesellschaft noch immer eine mittlere Katastrophe. Die Gesellschaft dachte auch, also die Dorfbewohner in Nazareth, die tun immer so fromm, sind aber auch nicht besser als andere. Zudem war das jüdische Volk nicht so geschmeidig wie wir heute. Auf Hurerei, also wenn Maria fremdgegangen war, stand die Todesstrafe und sie musste gesteinigt werden. Und jetzt kommt Maria mit dieser netten Geschichte mit dem Engel um die Ecke. Das Kind sei vom Allerhöchsten. Leute, wer soll ihr das denn abkaufen? Da haben ja heute noch Menschen, die sich zum Christentum zugehörig fühlen, große Mühe mit, also mit der Jungfrauengeburt, und tun das Ganze als Märchen ab. Also ich finde, das war zuallererst eine Zumutung für Maria. Wie sollte sie das irgendjemandem erklären? Einem Freund, ihrem Freund, ihren Eltern, überhaupt irgendjemandem? Wer würde ihr denn glauben? Gleichwohl stellt sich Maria unter diesen göttlichen Auftrag. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie sagt damit im Grunde Folgendes: Auch wenn ich noch nicht weiß, was das für mich bedeutet und wie das überhaupt gehen soll, ich sage Ja zu Gottes Wegen und bin gehorsam. Wow, ich muss ehrlich zugeben, ich habe echte Hochachtung vor diesem kleinen Mädchen. Natürlich war Maria vorbereitet und stark im Glauben, um auf Gott zu vertrauen. Und sie war von Gott auserwählt, aber dieses Kreuz muss auch erstmal getragen werden. Wahrscheinlich ist mein Ungehorsam gegenüber Gott das größte Hindernis, um Gottes Aufträge für mich in meinem Leben zu erkennen und auszuführen. Und da stellt sich schon die Frage, warum? Was hindert mich eigentlich? Maria jedenfalls war gehorsam. Auf Gott ist Verlass. Er hatte auch alles gut vorbereitet. Maria besucht erstmal ihre Verwandte Elisabeth, die war ja auch schwanger. Und sie konnte ihr geistlich beistehen und die vielen Fragen von Maria beantworten. Wir können also von Maria lernen, dass sie schon in jungen Jahren einen starken Glauben hatte. Und sie konnte mit dem Reden Gottes umgehen, auch wenn sie nicht alles verstand. Aber das, was sie verstand, das wollte sie in ihrem Leben umsetzen. Sie stellte ihre eigenen Pläne und Wünsche unter den Willen Gottes. Wie gehen wir mit Gottes Reden um? Sind wir auch bereit, auf Gott zu hören und unsere Pläne und Wünsche unter den Willen Gottes zu stellen? Oder empfinden wir das eher als eine Zumutung? Ja, Gott mutet uns etwas zu, so wie hier der Maria. Matthäus 11, 29: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das war schon der erste Teil. Weihnachten heute. Also, dazu möchte ich lesen aus Johannes, dem Johannesevangelium 1, ein paar Verse. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Weiter mit Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, das ist auch eine Weihnachtsgeschichte, nämlich die von Johannes. Und es ist wahrscheinlich die längste Weihnachtsgeschichte, sozusagen im Zeitraffer. Und sie fängt an im Anfang. Ja, wann war denn der Anfang? Ist damit die Schöpfung gemeint? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Das ist natürlich erst schwierig zu verstehen, hört sich auch irgendwie ein wenig doppelt gemoppelt an. Wenn wir aber wissen, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist, dann verstehen wir, dass das Wort Gottes auf Griechisch Logos nicht nur als göttliches Prinzip zu verstehen ist, sondern dass sich dahinter eine Person Gottes, nämlich der menschgewordene Sohn Gottes, Jesus Christus, offenbart. Johannes führt das in seinem ersten Brief sehr schön aus. Johannes 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben und was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das haben wir ja auch gerade in einem Lied gesungen. Am Anfang war das Wort. Da wurde ja dieser Text vertont. Johannes schreibt hier also vom Beginn der Evangeliumsverkündigung, also als Jesus anfing, in der Öffentlichkeit zu wirken, dass Jesus Christus als Mensch nahbar war. Also man konnte mit ihm reden, man konnte mit ihm essen, man konnte mit ihm unterwegs sein und man konnte ihn sogar anfassen. Jesus Christus, ein Mensch wie du und ich. Und im Evangelium sagt Johannes, dass dieser Jesus Christus bereits im Anfang dabei war, als göttliche Person. Im Anfang war das Wort. Mit Anfang ist hier die ewige Existenz Gottes gemeint, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns als göttliche Trinität bekannt. Wir Menschen können uns ja vieles vorstellen, zum Beispiel in unserer Fantasie oder wenn die Kinder so tolle Ideen haben. Manchmal träumen wir sogar Dinge, die sind total unrealistisch. Oder denk nur an Science Fiction. Aber in Wirklichkeit ist unser Denken doch sehr begrenzt. Wenn wir uns vorstellen sollen, dass Gott keinen Anfang hatte, sondern schon immer und ewig war, dann schaltet unser Vorstellungsvermögen ab und geht auf Standby. Das ist einfach zu hoch für uns. Und dennoch sagt es die Bibel so. Wir lesen weiter in Vers 3 von der Schöpfung. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Konkret lesen wir von der Schöpfung in 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist dann der Anfang unserer Erde und des Universums. Und danach schuf er die Pflanzen und die Tiere und ganz zum Schluss sozusagen als Krone der Schöpfung uns Menschen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Interessant ist dabei, dass Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Und Gott sprach und es geschah so. Die Bibel sagt also unmissverständlich, die Schöpfung kommt durch einen allmächtigen und herrlichen Schöpfer. Und dieser Sohn Gottes kommt zur Welt, er kommt zu uns, deshalb feiern wir Weihnachten und er hat etwas im Gepäck. Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Licht ist etwas, was wir jetzt in der dunklen Jahreszeit sehr schätzen. Warum wohl machen wir gerade zu Weihnachten so viel Licht zu Hause an? Weil Licht unsere Stimmung erhält. Selbst das Sonnenlicht hilft uns im Winter gegen Vitamin D-Mangel, was sonst zu Erschöpfungszuständen führen kann. Jesus sagt von sich in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus begegnet und kennenlernt, hat vielleicht nicht gleich eine Erleuchtung. Oder vielleicht doch. Es ist zutreffend, dass uns zuweilen ein Licht aufgeht, wenn wir anfangen, die Bibel zu verstehen und versuchen, danach zu leben. Wir erkennen auf einmal die dunklen Flecken in unserem Leben. Mit Jesu Hilfe können wir vieles in unserem Leben aufräumen, was nicht zu einem Leben als Christ passt und was auch nicht zu Gott passt. In unserem Leben wird es Licht, es wird hell. Und mit diesem Licht zieht auch Freude bei uns ein. Aber woran liegt das? Wieso können sündige Menschen mit diesem heiligen und gerechten Gott in Beziehung kommen? Liegt es nicht daran, dass Gott uns Menschen so geschaffen hat, dass wir sozusagen eine Antenne für Gott haben? Diese Antenne kann man auch Gewissen nennen. Es macht deutlich, was richtig und was falsch ist. Und es erinnert uns daran, dass es Gott gibt und dass wir ihm gegenüber verantwortlich sind. Der Mensch hat also von Natur aus eine Ahnung von Gott. Jesus leuchtet in der Finsternis. Und wo Jesus ist, kann keine Finsternis sein. Die Finsternis hat keine Gemeinschaft mit dem Licht. Und zuletzt kann die Finsternis das Licht auch nicht bezwingen oder besiegen. Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Geburt Jesu vor 2000 Jahren war ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Selbst unsere Zeitrechnung beginnt mit Christi Geburt. Jesus Christus, Gottes Sohn, kommt also in diese Welt, in seine Welt, die er ja selber geschaffen hat, wie wir vorhin gehört haben. Und was passiert? Die Menschen wollen ihn nicht, sie lehnen ihn ab. Und es sind nicht irgendwelche Wilden, die keine Kultur haben, sondern es ist das Volk Gottes, das schon lange auf seinen Messias wartet und diesen nicht erkennt. Da frage ich mich immer, was haben diese Menschen eigentlich gedacht? Wie sollte der Messias sein? Die Schriften waren ja voll davon mit den deutlichen Prophezeiungen über den angekündigten Messias. Wie haben die sich diesen Messias vorgestellt? Und auch da gibt die Bibel uns Antwort. Lukas 16, die Emmaus-Jünger. Und sie sagen, wir aber hofften, er sei der, also Jesus, welcher Israel erlösen sollte. Und wieso musste Israel erlöst werden oder wovon? Ja, natürlich von den Römern, die die Mittelmeerländer besetzt hatten und unterdrückten. Das Volk erwartete also einen König, einen Herrscher, einen Befreier, der die politische Souveränität Israels wiederherstellte, einen Kriegshelden hoch zu Ross. Natürlich wird Jesus wiederkommen als König, dem alle Völker zu Füßen gelegt werden, nämlich bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Aber damals passte diese Stellenbeschreibung, also der Kriegsheld hoch zu Ross, einfach nicht zu einem Wanderprediger auf einem Eselsfüllen, der sich ständig mit der geistlichen Elite anlegte und den Finger in die Wunde legte und ihre Doppelmoral entlarvte. Dieser Spinner muss weg. Jetzt kann man natürlich sagen, die Menschen damals waren noch nicht so weit. Und wir finden noch ganz viele Erklärungen dafür, warum das damals nicht matchte, also das passte nicht mit Jesus und den Juden. Und heute? Heute feiern wir Advent. Gleich Ankunft. Jesus kommt zur Welt. Der Sohn Gottes macht sich auf zu den Menschen als Retter und Heiland. Man könnte sagen, das ist ein einmaliges Erlebnis für die ganze Welt, also Ereignis, also so eine Art Weltwunder. Und doch scheint es in unserer heutigen Gesellschaft und Kultur nur noch Fassade zu sein. Also äußerlich feiern wir Weihnachten mit voller Inbrunst und Hingabe. Es soll ja schließlich ein gelungenes Fest werden und alle machen mit. Aber innerlich, irgendwie ist alles hohl. Es fehlt der Inhalt. Und jetzt kommen wir nochmal auf meine These zurück. Weihnachten ist eine Zumutung. Also, wie die Juden damals mit Jesus umgegangen sind, das ist schon eine Zumutung, zumindest für Jesus. Aber wie wir heute mit Weihnachten umgehen, da muss man sich schon mal hinterfragen. Ist das nicht eine Zumutung für Gott, wenn wir christliche Feste feiern und sind mit unserem Herzen gar nicht dabei? Wie kann man Weihnachten feiern, ohne innerlich beteiligt zu sein? Wie kann man in den Gottesdienst gehen und fröhlich singen und hat gar keine Beziehung zu Gott oder zu diesem Kind in der Krippe? Ist das nicht Heuchelei? Wenn man bei einer Klassenarbeit am Rand die Notiz vom Lehrer in roter Schrift liest und dort stand früher Thema verfehlt. Ich weiß nicht, ob der Peter, den sehe ich gerade nicht. Ja, Thema verfehlt. Dann wusste man, die Arbeit ist nichts. Die ist daneben. Da ist nichts mehr zu retten. Ja, und so ist das auch mit Weihnachten. Wenn man den Schwerpunkt nur auf das Äußere legt. Und jetzt mal ehrlich. Ist die Weihnachtszeit bei uns eine andächtige Zeit der Ruhe, der Besinnung und der Buße, so wie wir es letzte Woche gehört haben? Oder ist euer Kalender nicht auch voll mit einer Feier nach der anderen und Einladungen und Terminen und das ballt sich alles im Advent? Wo bitteschön soll man denn da noch Zeit zur Besinnung haben? Ist das nicht auch eine Zumutung für Gott? An dieser Stelle müssen wir uns ehrlich fragen, sind wir eigentlich bekloppt? Sind wir noch zu retten? Und wenn wir auf uns selber schauen, können wir diese Frage eigentlich nur verneinen. Als Sünder sind wir mit Gott nicht kompatibel. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Was für ein Dilemma. Aber Gott sei Dank diente Jesu erstes Kommen ja bekanntlich der Versöhnung zwischen Gott und Menschen, wie wir in 2. Korinther 5 lesen. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und in Johannes 1 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Sind wir noch zu retten? Ja, Gott sei Dank. Gott hat alles vorbereitet. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir können nichts tun zu unserer Errettung. Stopp. Doch, wir müssen und können etwas tun. Wir müssen Jesus aufnehmen oder annehmen, ihm glauben und ihn in unser Leben einladen und einlassen. Das ist zunächst einmal eine einmalige Entscheidung für Jesus und dann ein fortwährender, lebenslanger Prozess der Beziehungspflege mit Jesus. Hast du dich schon entschieden, Jesus zu folgen? Die Weihnachtszeit ist die beste Gelegenheit dazu. Amen.